In der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen näher mit dem VFR-Fliegen beschäftigen, und zwar mit See and Avoid. Wir wollen mal heute drüber sprechen über ADS-B, In und Out, über die verschiedenen Modi, die es gibt. Und wer könnte uns das besser erklären als ein studierter Informatiker? Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu der heutigen Folge in der Privatpiloten-Lounge über ADS-B In und Out. Ich habe es in der Einleitung eben schon gesagt, wer könnte uns das besser erklären als ein studierter Informatiker? Den habe ich mir nämlich heute eingeladen. Ihr kennt ihn aus vielen YouTube-Filmen und wenn ihr ihn jetzt gleich sprechen hört, dann werdet ihr wissen, wer er ist. Er ist 54 Jahre alt. Er kommt aus der Nähe von Köln. Er ist ein kölscher Jung. Er ist UL-Dreiachser-Pilot, er hat so um die 700 Stunden auf dem Buckel, er hat Gleitschirm geflogen, er ist Motorgleitschirm geflogen und er ist ein Riesenverfechter von diesen Kollisionswarnsystemen, die es bei uns in der allgemeinen Luftfahrt gibt. Und ich wollte einfach mal von ihm wissen, Klaus, wie funktionieren eigentlich diese Geräte, die wir da bei uns im Flieger drin haben? Und damit herzlich willkommen, lieber Klaus, oder auch, wenn man dich besser drunter kennt, Airfool. Hi!
Hallo Fritz, ja, danke für die warmen Worte. 700 Stunden habe ich auf den Dreiachser und etliche noch mehr auf Gleitschirm und Motorschirm, aber die habe ich nicht so exakt aufgezeichnet. Nee, alles gut. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, ein bisschen über ADS-B und andere Systeme zu reden.
Klaus, in deinen Videos kommt es immer mal wieder vor, dass du ein bisschen darüber schimpfst, dass du andere Luftraumnutzer nicht sehen kannst, zu spät siehst, ist jetzt ungeachtet, ob das jetzt eine Mike oder eine Echo-Klasse ist, aber wir wollen heute darüber mal einfach sprechen, dass es einfach wichtig ist, zu sehen und auch gesehen zu werden. Und da wollen wir heute mal so den technischen Einblick von dir bekommen, was da in so einem Transponder oder auch in einem Flammgerät eigentlich los ist.
Jeder, der schon öfter mal an den Inseln im Sommer war und es sind viele gleichzeitig angekommen, wird's festgestellt haben, dass auf dem Flam-Empfänger oder auf dem ADS-B-Empfänger nicht alle zu sehen sind, die da gerade wirklich rumschwirren. Ich habe das Gefühl, es ist besser geworden, egal welche Flugzeugart oder ob es ein Ultralight ist, aber es ist noch nicht hundertprozentig Abdeckung und vielleicht können wir heute ein bisschen damit helfen, dass eigentlich ein Fluggerät auszustatten mit ADS-B oder FLAM gar kein Hexenwerk ist und für alle die Sichtbarkeit wirklich ein riesiger Vorteil wäre.
Genau, um Sicherheit soll es heute gehen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, was ist ADS-B? Wikipedia sagt dazu, ADS-B ist das Automatic Dependent Surveillance Broadcast. In Deutsch etwa automatische Teilnehmerüberwachung. Ist ein System der Flugsicherung zur Anzeige der Flugbewegung im Luftraum. Das ist ja nett für die Flugsicherung, aber wir haben ja jetzt mehr Interesse am gegenseitigen Sehen. Also wie klappt jetzt dieses ADS-B? Wir kennen ja alle unseren Transponder mit den drei verschiedenen Modi. Der Mod Alpha, wo nur Squawk übermittelt wird. Mod Charlie, wo Squawk und die Flugfläche übermittelt werden. Und Mod Sierra, wo wir vor einigen Zeiten uns alle darüber aufgeregt haben, dass wir umrüsten mussten. Der hat neben dem Squawk und der Flugfläche noch eine 24-Bit-Kennung, die jedem Flugzeug eindeutig zugeordnet ist. Und damit kann die Flugsicherungsstelle auch gezielt Transponder abfragen. Ja, das ist jetzt echt nichts Besonderes mehr. Also Mod Alpha, Charlie und Sierra, außer vielleicht irgendwelche Eisenschweine in der USA, die nur Alpha und Charlie haben. Aber hier ist es jetzt schon längere Zeit Standard. Der Fluglotse hat zwei Radaranlagen, die meistens auf einer Anlage gebündelt sind, die sich dann da drehen. Da ist ein Primärradar, der erkennt die Objekte in der Luft, weil die Radarstrahlen halt reflektiert werden. Und der Sekundärradar sendet gezielt einen Ping an den Transponder und der Transponder antwortet. Dann halt wie oben beschrieben, mit Squawk, Flugfläche und Kennung. So, jetzt hat man einfach für dieses ADS-B diesen Datenstring erweitert um einen sogenannten Extended Squitter um 112 Bits. So, jeder, der sich so ein bisschen in der Informatik oder mit Computern auskennt, weiß, dass 112 Bits jetzt nicht besonders viel sind, weil 8 Bits ergeben ein Byte. Damit sind eigentlich 112 Bits nur 14 Bytes. Wenn man jetzt deinen Nachnamen nehmen würde, Fritz, also Westernhagen, da brauchen wir schon 12 Bits für, um das irgendwie in ASCII zu kodieren. Also da ist nicht viel, was übermittelt wird. Deshalb haben die das geschickt zusammengepackt und es wird aber trotzdem viel übermittelt. Also es wird die Aircraft Identification übertragen, die Position vom Flugzeug, die Höhe vom Flugzeug, der Status vom Flugzeug, der Status vom GPS. Also es ist sehr viel Information, die übertragen wird. Ins Detail gehe ich jetzt nicht. Aber man kann sich das sogar anhören, wie so ein String sich anhört, der übertragen wird über ADS-B. Das ist ein ziemliches Gerausche, aber ihr glaubt mir, dass das jetzt genau ein ADS-B-Signal war. So, jetzt haben wir ein ADS-B-Signal und einen älteren Transponder. Wie kann ein alter Transponder dazu gebracht werden, ADS-B zu senden? Ja, meiner ist jetzt zum Beispiel 13 Jahre alt, also von 2010. Und ich habe den vor 7 Jahren umgerüstet. Was ich jetzt sage, gilt halt für nicht zertifizierte Geräte. Bei zertifizierten ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, aber eigentlich auch nicht so schlimm. Oft hängt schon ein anderes Kabel vom Hersteller am Transponder hinten raus. Wir brauchen eigentlich nur eine Datenleitung und ein Ground. Und an dieses Ground und an diese Datenleitung muss eine GPS-Quelle dran. Da könnte man jetzt auch wieder einen zertifizierten GPS-Empfänger mit 1 Meter Genauigkeit oder so nehmen, aber ich denke 5 bis 7 Meter Abweichung horizontal tun es auch. Ihr wollt ja euren Gegner nicht auf der Nase treffen, sondern es reicht ja, wenn ihr ihn am Flügel erwischt. So, das GPS muss ein bestimmtes Protokoll können. Das ist eine niedrige Baudrate, also Bits per Second. In meinem Fall waren das 4800 Baud. Das ist echt Internet-Steinzeit. Da könnte man nichts mehr übertragen heute. So, also ihr braucht einen Sender, einen GPS-Sender, der seine Position einfach übermittelt und da könnte man zum Beispiel ein altes Outdoor-Gerät anschließen oder eine spezielle vorkonfektionierte Lösung für ein paar Euro. Also wir reden da wirklich von GPSen, das ist ja heute in jedem Gerät fast drin, was wir mobil benutzen, da sind wir unter 100 Euro auf jeden Fall dabei. Jetzt haben wir ADS-B out selber gebaut, indem wir ein GPS da dran machen. Es gibt natürlich aber auch Kauflösungen, also dass zwischen Transponder und der Stromversorgung ein Adapter kommt, da ist dann ein fertiger GPS vielleicht schon dabei. Es gibt aber auch fertige Transponder, ich glaube das Garmin GTX 335, das schon ADS-B-Out verbaut hat. Also wie gesagt, bestehende Geräte, 10 bis 15 Jahre alt, sollten umrüstbar sein. Eventuell mal beim Hersteller fragen, ob ein Update der Software das dann möglich macht. Bei den bekannten Funken- oder Filzergeräten ist das auf jeden Fall möglich.
Okay, also jetzt hast du uns erstmal erklärt, wie wir jetzt so ein Signal rausjagen. Das ist ja jetzt sehr schön, dass wir jetzt erstmal den anderen Verkehrsteilnehmern sagen können, wo wir sind. Jetzt brauchen wir jetzt aber wiederum einen Empfänger eigentlich, damit uns natürlich jetzt auch die anderen wieder sehen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Richtig, ich habe nur über Out geredet. Also wir senden unsere Position und unsere Höhe nach außen. Also wir senden heißt, unser Flugzeug sendet das. So, jetzt müssen wir das Ganze ja empfangen. Und da gibt's auch wieder verschiedene Lösungen, zum Beispiel fest verbaute Lösungen. Und Die sind oft auch teuer oder günstige Versionen, die mobil sind oder ganz günstig selbstgebaute Lösungen, die mobil sind. Fest eingebaute kenne ich jetzt das Garmin GDL88, das ist sehr teuer. Dann Geräte von Air Avionics, das AT1 heißt es, glaube ich, ist auch nicht gerade günstig, sind wir so an der 2000-Euro-Grenze. Das ist also, der sendet ADS-B, empfängt ADS-B, kann auch noch mehr, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Also diese Geräte kann man mit dem eigenen Traffic-Display verbinden oder sie senden ein Protokoll, das die Traffic-Daten auf euer eingebautes EFIS, zum Beispiel das Garmin X3 Touch, eingespeist werden. Aber ich bin ja eigentlich ein Freund von mobilen Geräten.
Okay, warum jetzt genau mobil?
Naja, nicht jeder hat einen eigenen Flieger und chartert. Und oft sind die gecharterten Flieger halt nicht damit ausgerüstet, ADS-B oder Verkehr zu sehen und zu erkennen. Da finde ich dann eigene mobile, portable Lösungen besser. Bei den mobilen Empfängern sticht dann halt dieses Echo 2... Sky Echo 2 heißt es richtig, ich halte es mal hier so hoch heraus. Das ist eine kleine weiße Box, die man einfach in die Scheibe im Flieger an eine gute Position hängt. Die empfängt nicht nur das ADS-B-Signal, sondern auch noch das FLAM-Signal. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Und diese Traffic-Informationen, die empfangen werden, werden dann einfach weitergeleitet über ein WLAN, was das Gerät aufbaut. Und da können beliebige Empfänger im Cockpit das nun auslesen. Empfänger im Cockpit sind dann halt unsere Tablets, auf denen wir dann entweder ein Apple-Gerät oder Android-Gerät unsere Navigationssoftware drauf laufen haben. Das ist dann SkyDemon, 4Flight oder andere. Also das Tablet verbindet sich mit dem WLAN von dem Sky Echo. Ein paar Einstellungen müssen gemacht werden und dann wird nicht nur die Position übermittelt von uns, also das gibt auch die GPS-Position weiter, sondern auch die Traffic-Informationen von anderen Fliegern. Also dann haben wir alles in einem Gerät, also in unserer bekannten Moving Map Software sehen wir dann, wo wir hinfliegen und wo die anderen Flieger sind. Zusätzlich zeigen die Geräte dann auch noch vielleicht unten so einen kleinen virtuellen Radar an, wo der Gegner in Anführungsstrichen ist, dass man sich schnell im Raum orientieren kann. Damit müssen wir nicht unsere eigene Welt, die wir kennen, verlassen, sondern haben das da eingeblendet. Das ist eigentlich recht charmant.
Okay, es gibt ja, fällt mir jetzt gerade ein, Johann benutzt das ja auch immer wieder gerne, diese Apps, ich glaube, das ist auch eine Flam-App dann eben, dass man dann die anderen sich auch sichtbar machen kann. Das heißt also, die App läuft dann auch über dieses ADS-B-Out-Signal, muss das ja dann wahrscheinlich funktionieren, das uns den Gegner dann wiederum sichtbar macht, ne?
Richtig, du kannst auch nur eine App nehmen, die nur den Traffic anzeigt. Das muss jetzt nicht deine Kombination mit deiner normalen Navigationssoftware sein. Da gibt es auch noch weitere Entwicklungen, die über Bodenstationen und das dann weiterleiten. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil das bedeutet, man muss immer eine gute Internetverbindung haben, ne? Also die App, die Internet aufruft und da Traffic-Informationen abruft, das klappt so unter 4000 Fuß, ne? Manchmal aber auch doch nicht. Und deshalb bin ich eher persönlich für eine Lösung, die onboard den Traffic empfängt, ja, also das ADS-B-Signal der anderen Flieger empfängt und auswertet und ich noch nicht aufs Internet angewiesen bin. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber okay. Okay.
Ich habe es jetzt auch gerade wieder in St. Louis gesehen, wo ich mal wieder ein Checkout gemacht habe beim Vercharterer. Da hat der Fluglehrer dann auch so ein mobiles Gerät ins Flugzeug reingehängt, weil er seinem 4Flight auch nicht nur so alleine trauen wollte. Also Backup-Systeme sind natürlich auch sinnvoll in der Fliegerei, um einfach nochmal einen Plan B zu haben. Du hattest es gerade angesprochen, dieses Sky Echo. Was kostet das? Wie teuer ist das?
Ja, es ist leider in den letzten Jahren, also ich habe es noch für knapp 600 bekommen, das ist ja auch schon jetzt drei Jahre, glaube ich, ist jetzt, ich habe nachgeguckt, auf 800 € gesprungen, für das bisschen Hardware, was da drin ist, ist schon verrückt, aber das ist halt schon eine kompakte Lösung mit einem eigenen Akku, muss man dann alle 12 Flugstunden an den Strom mal hängen, aufladen, alles zusammen. Aber es gibt halt eine, in Anführungsstrichen, Bastellösung, so als Konkurrenz, wenn man will, die heißt Stratux.
Okay, was ist das?
Ja, jetzt ohne auf die Bauteile einzugehen, ich glaube, ich war oben schon sehr technisch.
Ein bisschen.
Ja, das ist ein universeller Mikrocomputer oder Minicomputer, Raspberry Pi heißt der, der mit zusätzlichen Sensoren bestückt wird. Als Empfänger dann das ADS-B-Signal empfangen und das wird dann auch wieder in ein WLAN-Signal umgewandelt, wie beim Sky Echo. Und für das Gerät gibt es auch unterschiedliche Ausbaustufen, heißt das. Das bedeutet, dass man von einer einfachen Variante, die nur ADS-B empfangen kann, gibt es auch eine ADS-B und FLAM-Variante oder es gibt auch eine Variante, die FLAM, OGN, PAW, FLAMnet und PilotAware, das sind andere Protokolle, empfangen kann. Also PilotAware ist zum Beispiel in England sehr verbreitet. Aber ich würde echt raten dazu, in Deutschland, wenn man fliegt oder im europäischen Kontinentbereich, sage ich mal, dann ist ADS-B und FLAM das, was man braucht. Die anderen Protokolle lasse ich mal dahingestellt.
Okay, Stratux, wie teuer ist das? Wird es ja wahrscheinlich nicht umsonst geben, wenn es auch so eine Bastellösung ist?
Ja, richtig. Also die Bauteile kosten so je nach Verfügbarkeit doch schon so 150 Euro. Man kann es im eBay auch zusammengebaut erwerben. Dann ist man so vielleicht bei 200, manchmal auch ein bisschen mehr. Also schon ein Bruchteil von dem, was das Sky Echo kostet. Der Zusammenbau ist echt nicht schwierig. Aber wenn was nicht klappt, dann stehst du halt ohne Support da. Ne? Du musst dann Hilfe aus dem Internet holen. Man muss ein bisschen pfiffig sein, was diese Software einspielen und so, wie das funktioniert. Also jemand, der technisch versiert ist und mit diesem Mikrocomputer Raspberry Pi schon mal gearbeitet hat, der kriegt das schnell hin. Anders ist für andere ist es vielleicht ein bisschen zu komplex. Es läuft eine Zeit und dann muss ein Update eingespielt werden und so. Das ist nicht ganz so einfach. Also hier bei meinem Bison Sky Echo 2 habe ich noch nie ein Update einspielen müssen. Das läuft einfach seit 3 Jahren.
Okay. Jetzt hast du uns diese 2 Geräte vorgestellt, hast sie beschrieben, wie die funktionieren. Jetzt komme ich aber mal aufs FLAM zu sprechen und beziehe jetzt mal die Segelflieger mit ein. Was ist damit?
Richtig. Das hat sich da total durchgesetzt bei den Segelfliegern. Ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber eigentlich glaube ich, dass jeder Segelflieger in Europa ein FLAM-Gerät benutzt. Das sendet auf einer anderen Frequenz als der Transponder, also dem ADS-B-Signal, ist entstanden für die Segelflieger, die ein kleines Gerät brauchten, nicht klein, aber die brauchten ein Gerät mit niedrigem Stromverbrauch, weil die ja keinen Generator, wie wir Motorflieger haben, oder große Batterie. Deshalb ist das erstmal auf einer anderen Frequenz unterwegs. Dann ist es ein Protokoll, proprietär, sagen wir in der Informatik. Ne? Also es ist von einer Firma entwickelt und wird von denen auch betreut, einer Schweizer Firma. Es ist kein offenes Protokoll. Und wie gesagt, es hat wenig Reichweite, aber das ist für die Segelflieger halt genau wichtig, wenn die halt umeinander kreisen oder dass sie merken, wo ist über mir, unter mir einer oder ne, dass da ist wirklich eine große Unfallvermeidung passiert für die Kollegen. Aber jetzt haben wir zwei Protokolle und zwei Sachen, die nicht gegeneinander, aber wo wir möglichst Geräte haben sollten, die das miteinander empfangen können. Ne? Und da ist halt vielleicht auch wieder die Sky Echo Variante und das Stratux nicht zu vernachlässigen, weil die das beides empfangen können. Ja, beim Stratux ist das so ein bisschen Halbseiden, weil die das Protokoll geknackt haben und interpretieren können. Kommentiere ich mal jetzt nicht. Beim Sky Echo ist es wirklich regulär oder legal interpretiert worden. Und dann muss man, wenn man das zum Beispiel weiterleitet an seinen Sky Demon, ein paar Euro jedes Jahr bezahlen dafür an die Firma FLAM, dass man das darstellen kann. Jetzt habe ich dadurch dann wirklich Flieger, die ADS-B haben. ADS-B geht über den Transponder, also schon große Reichweite, die ich ausstrahle. Dann habe ich die Möglichkeit, FLAM zu empfangen und sehe dann die oft die Segelflieger dann, ne? Die kommen bei mir halt schon sehr spät, ne? Muss ich klar sagen, ne? Also man sieht die auf dem Gerät spät angezeigt, weil die halt die kleine Wattzahl haben, mit denen sie senden, aber man sieht sie.
Gut, jetzt sehen wir die Flieger. War jetzt auch ziemlich viel Technik dann dabei. Jetzt möchte ich aber mal auf deine Sulu eingehen und würde jetzt gerne mal wissen, was hast du denn jetzt alles an Bord? Also du musst ja jetzt quasi zum einen die Familie der Motorflieger abdecken, ADS-B in-out, und eigentlich, um sicher zu fliegen, auch noch den FLAM mit den Segelfliegern.
Genau. Also möchte ich, müssen wir ja gar nichts, aber aus meiner eigenen Sicherheit heraus möchte ich das. Also ich habe meinen Transponder, wie ich oben schon gesagt habe, gepimpt, wenn man so will. Der kann ADS-B out, weil ich da einfach einen GPS-Empfänger angeschlossen habe. Damit sende ich ADS-B out. Dann habe ich das Sky Echo 2 mit Empfang von ADS-B und FLAM. Das heißt, es fehlt mir eigentlich von den drei, nee, Quatsch, von den vier Möglichkeiten, ADS-B out, FLAM out, ADS-B in, FLAM in, fehlt mir nur das FLAM out. Also ich sende nicht wie die Segelflieger. Also Segelflieger sehen mich mit ihrem FLAM-Empfänger nicht. Ja, ist vielleicht jetzt noch der letzte Kritikpunkt in meiner Ausstattung, aber ich denke, dadurch, dass ich sie sehe, sind wir schon auf jeden Fall einen Schritt weiter.
Du kannst ja auch viel besser ausweichen als so ein Segelflieger. Sind wir mal ehrlich.
Ich kann besser ausweichen. Ja, richtig. Ja. Und oft sind die ja auch statisch da irgendwo am Kreisen. Ja, dann reicht mir ja zu wissen, ah, da ist ein Pulk und dann fliege ich drumherum. Ja, das ist halt das Wichtige. Also, was ich noch richtig geil finde, ist in meiner Kombination, ich habe halt wirklich dieses Sky Demon, wo ich sehr so drauf setze und was ich schon ewig fliege. In Verbindung mit meinem Bluetooth-Headset, dann spricht das Sky Demon auch noch mit einem. Ja, das sagt dir dann Traffic 2 o'clock, 2 Kilometer, same altitude, left to right oder sowas. Ja, das heißt, ich mache Luftraumbeobachtung, ich schaue raus und habe im Kopfhörer meine Dame, ich habe es natürlich auch eine Frau umgestellt, die mir das dann sagt,
Selbstverständlich.
wo der andere Flieger ist. Und das ist wirklich eine feine Sache, ne? Sonst musst du ja permanent auf das Display auch gucken. Das ist ja auch doof, ne? Also das ist schon eine tolle Sache. FLAM-Geräte machen piep, 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 oder man kann das auch irgendwie einstellen, bestimmt, dass dann das Gerät flackert oder was weiß ich. Das geht bei den stationären eingebauten Geräten, fest eingebauten Geräten. Also irgendwie sollte man dafür sorgen, dass man irgendwie nicht nur optisch, sondern auch echt akustisch gewarnt wird, wenn der Gegner zu nah dran ist, ne? Weil sonst, du weißt ja, ein Mensch ist ja so einer, der kann nicht den Unterschied, also lange auf ein Display schauen und da ändert sich eine Kleinigkeit, das kriegt ein Mensch so nicht so auf die Reihe, da muss er irgendwie noch zusätzlich getriggert werden.
Absolut. Und auch diese Spracheingabe finde ich natürlich jetzt auch persönlich sehr komfortabel, weil sicheres VFR-Fliegen setzt sich ja immer noch aus drei Komponenten zusammen. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Nummer eins ist und bleibt das Rausschauen, ne? See and avoid. Und ich sag mal, Nummer zwei ist bei mir auf FIS anmelden, und dass die wissen, ich habe folgenden Plan, fliegt da und dahin. Und dann hat er das mit seinem Primär- und Sekundärradar, was ich vorhin am Anfang erzählt habe. Und Nummer drei ist der Traffic Warner, ne? Ich sag mal, alles drei ist nicht perfekt. Und es ist schade, dass vielleicht große Größen in der General Aviation in Deutschland immer noch sehr stark auf das See and Avoid setzen, auch in ihren Publikationen und darüber reden. Aber es gab mal eine Flugkollision in der Nähe von Wölfersheim 2012 mit 8 Toten, davon 4 Kinder. Eine Piper und eine Robin sind da zusammengekracht und man hat hinterher in aufwendigen Analysen festgestellt, die beiden konnten sich nicht sehen. Ja, die konnten sich einfach nicht sehen. Oder ganz, ganz spät erst, und da war die Kollision nicht mehr zu vermeiden. Und beide hatten keine Kollisionswarner in dem drin. Und vielleicht haben sie die anderen beiden, also See and Avoid haben sie bestimmt gemacht, ich weiß nicht, ob die auf FIS angemeldet waren, aber der dritte Punkt wäre halt echt, wenn sie den Traffic Warner gehabt hätten, würden sie wahrscheinlich noch leben. Also Technik hilft dabei, Leben zu retten.
Ja, und sind wir doch mal ganz ehrlich, sich die Technik einbauen zu lassen. Also mir wäre es das jedes Mal wert, auch wenn es heißt, das Gerät kostet 2.500 €. Wenn es mein Rausschauen noch unterstützt, weil wir nun mal die, ja, die schwächste Kette im Glied sind, ja, dann sollte man das doch eigentlich auch einbauen lassen.
Ja, so sehe ich auch. So sehe ich auch. Ich meine, durch Ultralight-Flieger haben natürlich den Vorteil, dass wir das nicht zertifizieren lassen müssen, dass wir schon so Bastellösungen, Anführungsstrichen, reinbauen kann. Aber ich glaube auch, als zertifizierter Flieger wird dir keiner den Kopf abreißen, wenn du ein Sky Echo 2 reinhängst und über ein iPad zusätzliche Informationen bekommst, die dir dein Leben retten. Also
absolut.
Das, ja.
Ich sehe das immer wieder in deinen Videos. Ich habe das von Anfang an immer ja bewundert. Du bist jemand, der sich sofort auf FIS anmeldet. Du hast da keine Angst vor diesem Kontakt mit FIS. Es gibt ja, muss man ja leider sagen, immer noch Kolleginnen und Kollegen da draußen, die den Kontakt zu FIS scheuen. Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, aus verlässlicher Quelle, es gibt sogar Piloten, die machen ihren Transponder nicht an, weil sie dann meinen, sie könnten dann irgendwo rumsausen und man sieht sie nicht. Aber, liebe Leute, das ist auch ein ganz großer Fehler. Man erkennt euch als sogenanntes Primärziel. Also wenn ihr meint, ihr könntet da in der Delta CTA rumknallen ohne eingeschalteten Transponder und ihr seid unsichtbar, glaubt man nicht, dass Langeninformation euch nicht sehen kann. Du hast dann rechts im Bild immer den Sky Echo, den kann man dann bei dir sehen. Und was mir auch bei dir auffällt, auch wenn ich mir andere YouTube-Videos ansehe, du bist jemand, der sehr, sehr viel mit den Augen am Himmel klebt. Muss man wirklich so sagen.
Ja, im Gegensatz zu anderen, das will ich jetzt mal nicht bewerten, aber ich schaue halt oft auch an der Kamera vorbei. Das ist vielleicht jetzt nicht sehr höflich, ne? Manchmal entschuldige ich mich auch bei den Zuschauern dafür, aber ich mach halt einfach die ganze Zeit das Scannen des Schirms Ich schaue nach draußen und schaue von links nach rechts und von rechts nach links und oben und unten. Und das ist in meinem schönen Cockpit mit der Haube auch toll möglich. Und ab und zu gucke ich dann kurz in die Kamera und natürlich, jeder muss mal auf die Anflugkarte schauen oder muss aufs Navi schauen, wo bin ich jetzt, ne? Also 1-2 Sekunden hat jeder mal, wo man nicht rausguckt. Aber das Rausschauen ist ja gerade das Geile bei uns VFR-Fliegern, oder? Die Welt von oben genießen, aufs Mäusekino zu schauen, macht ja keinen Sinn, ne? Also da kann ich auch Flugsimulator fliegen und braucht dann nicht 100 € die Stunde an Vollkosten für meinen eigenen Flieger investieren. Das ist ja Quatsch, kann ich zu Hause bleiben.
Das stimmt. Schönes Schlusswort, lieber Klaus. Vielen, vielen herzlichen Dank ja für den Einblick in Transponder und FLAM. Ich hoffe, wir konnten das euch jetzt ein bisschen näher bringen, dass ihr das jetzt versteht, warum es so wichtig ist, mit den Geräten zu arbeiten, die dabei zu haben, auch einzuschalten und eben auch FIS mit ins Boot reinzuholen. Wenn ihr den Klaus, die Abenteuer vom Airfool, sehen möchtet, dann verlinken wir euch natürlich seinen YouTube-Kanal. Klaus war mit mir auch schon in den Staaten fliegen. Ihr habt die Fans vom Klaus werden das schon gesehen haben. Auch dieses Video, das verlinken wir euch unten im Golf von Mexiko. Da gibt es einen Aufkleber jetzt von dir. Ja? Ich erinnere mich dunkel daran. Und vielen herzlichen Dank, Klaus, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute. Many happy landings. Passt gut auf euch auf. Und vielleicht sehen wir uns dann in der kommenden Saison an irgendeinem Platz. Und dann können wir gerne nochmal über Transponder sinnieren und FLAM-Systeme. Bis dahin, macht's gut.
Jo.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!